Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Recruitment on the Road, dem Podcast von ABSCO Deutschland, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten der Recruitment-Industrie vorstelle. Heute spreche ich mit Gudrun Müller und wir schauen, wo sie herkommt, wo sie heute steht und was in der Zukunft noch erreichen will. Steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Gudrun war nie die Beste in der Schule, weshalb sie auch erstmal eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht hat. Aber in dieser Ausbildung ist ihr schon klar geworden und die Gewissheit gereift, dass sie mal erfolgreich eine Firma leiten wird. Dieses Ziel hat sie immer in den Augen behalten und ist 2008 bei Neuster Consulting eingestiegen. In den darauffolgenden Jahren hat sie Neuster in die Top-Plätze der Lündonk-Liste fürs freiberufliche Projektgeschäft geführt und dann im Jahre 2022 die Firma an CPL verkauft. Daraufhin ist sie als angestellte Geschäftsführerin bei Neuster geblieben und hat ein erfolgreiches Rebranding zu 8-Bit Experts gemanagt. Heute ist sie CEO von dieser Firma. Mit Gudrun und mir hat es vom ersten Moment an Klick gemacht. Wir haben uns auf Anhieb verstanden und tauschen uns sehr regelmäßig aus. Ich schätze an Gudrun, dass sie zum Beispiel noch Zeit findet, mich mit ihrer Pagode, und für alle, was nicht wissen, was das ist ein Auto, in St. Gallen für ein Mittagessen zu besuchen. Und ich bin ein großer Fan von ihr, weil sie eine der wenigen ist, die in Deutschland erfolgreich eine Staffing-Firma verkauft haben. Sie ist ein großer ABSCO Deutschland-Supporter und ich genieße jeden Moment mit ihr. Moin Gudrun, schön, dass du bei uns bist.
Moin moin, André, ich freue mich hier zu sein.
Schön. Dann steigen wir gleich mit den Fragen ein, Gudrun, wenn das okay für dich ist.
Ist so super okay.
Gudrun, du wolltest immer erfolgreiche Unternehmerin werden, aber du hast dir sicherlich nicht vorgestellt, dass es in der Staffing-Branche sein wird. Erzähl uns, wie ist es dazu gekommen?
Das ist völlig korrekt. Also es war sicherlich nicht die Staffing-Branche, die ich als erstes im Fokus hatte. Zu der Zeit wusste ich gar nicht, dass es eine gibt, aber es ist auch schon ein bisschen her. Ich bin ja nicht mehr ganz die Jüngste. Ja, wie bei vielen, und ich glaube, das verbindet uns auch, war es Zufall und letztendlich dann auch Glück, dass ich für mich großes Glück, dass ich in dieser Branche gelandet bin. Zunächst hat mich die Liebe, wie es oftmals passiert, die Liebe nach Bremen gebracht.
Das muss eine große Liebe gewesen sein.
Das war eine große Liebe und ist bis heute eine große Liebe zur Stadt. Die Liebe, weswegen ich nach Bremen gegangen bin, ist dann irgendwann zerbrochen. Aber die Liebe zu Bremen.
Schade.
Ja, es kommt immer alles so, wie es kommt und wie es letztendlich gut für einen ist,
ja.
Vermute ich mal. Genau, also in den Norden gegangen und wirklich über Umwege in die Branche eingestiegen. Damals eben Zufall, heute großes Glück, dass ich dort tätig bin. Warum sage ich das? Weil ich in dieser Branche all meine Fähigkeiten, die ich habe, zu 100% einsetzen kann, um erfolgreich Geschäft zu generieren, aber auch erfolgreich ein Unternehmen zu führen.
Ja, das werden wir sicherlich nochmal vertiefen, Gudrun. Aber wie ist es denn operativ passiert? Wer hat dich denn angesprochen oder warum hast du den Arbeitsvertrag unterzeichnet?
Das ist der Zufall. Und zwar bin ich meinem Geschäftspartner Thorsten auf dem Flur bei Neuster begegnet und habe ihn beäugt und habe gedacht, was ist das denn für einer? Der war neu in der Firma und habe gedacht, was macht der hier? Und habe mich natürlich schlau gemacht und habe gelernt, dass er eine Firma gründen möchte, die sich mit dem Recruiting und dem Vermitteln von freiberuflichen IT-Experten beschäftigt. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist spannend, weil das ist ein Geschäftsmodell, wo es nur darum geht, Menschen miteinander zu verbinden. Ich komme aus dem Verkauf und habe alles Mögliche verkauft, IT-seitig, Client-Server-Lösungen, angefangen mit Farbbandkassetten, Tonerkartuschen und das ist alles immer sehr vergleichbar. Menschen sind nicht vergleichbar und deswegen fand ich das sehr herausfordernd und spannend, was Thorsten da für eine Idee kreiert hat.
Schöne Geschichte. Gruß geht raus an Thorsten. In den 16 Jahren, wenn ich das jetzt richtig zähle, was waren denn da dein persönliches Highlight und auch dein persönliches Downlight? Erzähl doch mal.
Also das Highlight sicherlich, dem Thorsten begegnet zu sein und gemeinsam mit ihm eine erfolgreiche Firma aufzubauen, mutige Entscheidungen getroffen zu haben und auch ins Risiko finanziell gegangen zu sein, um diese Firma zu dem zu machen, was sie heute ist. Das würde ich nach wie vor als mein größtes Highlight in meiner beruflichen Karriere nennen wollen, weil es mit viel Engagement und
klar,
Risikobereitschaft behaftet ist und das macht mir unheimlich viel Spaß.
Sieht man als Externer immer so nicht, gell? Dass man finanziell und mit allen All-In geht in so einer Entscheidung.
Ja, das ist wohl so. Aber wenn man überzeugt ist zu 100%, ich glaube, dann geht man das Risiko auch.
Ja.
Weil kann ja nicht schief gehen.
Kann nichts schief gehen.
Kann ja nicht schief gehen.
Aber wenn doch was schief geht, dann kommt es zum Downlight und das war welches?
Ja, ein Downlight, ich will es gar nicht sagen. Also es ist sicherlich ein, oder gar nicht so benennen wollen. Was ich gelernt habe in der Zeit, in meiner beruflichen Karriere ist, wie sich der Arbeitsmarkt und der Umgang mit Menschen komplett verändert hat. Als ich angefangen habe zu arbeiten, bin ich in eine Firma eingestiegen, eben zufällig in den Verkauf gekommen und mein damaliger Chef hat mir mein Auto, hatte ich so einen alten Mercedes, ich habe den immer Schweine-Daimler genannt, so ein Kombi-T-Modell und den hat er mir vollgeladen mit Tuna-Kartuschen und Tintenpatronen bis unters Dach und hat gesagt, hier Göttingen ist ein Industriegebiet, sehr spannend. Heute Abend ist das Auto leer und ich hatte echt von überhaupt gar nichts eine Ahnung, war noch sehr jung und habe gedacht, was will der denn jetzt von mir? Und das war so wirklich, also eiskalt reinschubsen und das Auto war natürlich nicht leer. Und ich habe dann eine ziemlich harte Sales-Schule durchlaufen, was man heute so nicht machen würde und was auch sicher wohlwollender passieren kann und mit weniger Frustrationspotenzial vielleicht, oder Frustration.
Jetzt muss ich aber mal gerade für die jüngeren Zuhörerinnen nochmal nachfragen. Man ist damals oder Frau ist damals ins Auto gestiegen mit Tonerkartuschen, hat überall geklingelt und die direkt abverkauft? So kann es doch nicht funktioniert haben, oder?
Doch, das hat sogar sehr gut funktioniert. Also ohne Handy oder mobilem Telefon.
Okay.
Genau. Also das hat sehr gut funktioniert. Für uns hat es sehr gut funktioniert. Wir waren auch damals schon in Unternehmen als Pioniere zu bezeichnen, die recyceltes Material verkauft haben. Mhm. Also damals schon Blauer Engel, weiß gar nicht, ob der noch so ein Begriff ist.
Klar.
Damals schon sehr auf die Umwelt guckend, haben wir diese Idee in den Markt getrieben. Und das haben wir tatsächlich mit gelben Seiten. Ich weiß nicht, ob das auch jeder kennt. Branchenbuch. Und das haben wir uns die Kunden rausgesucht oder sind eben vor Ort gefahren und haben gesagt, richtig Kaltakquise, ja.
Toll.
Persönliche Kaltakquise.
Das ist sicherlich einiges an Eigenschaften gelernt in dieser Zeit, die dir dann später im Recruitment wichtig waren oder die dich zu dem gemacht hat, was du heute bist. Was sind denn so deines Erachtens nach die Top-Eigenschaften, die ein Recruiter heute braucht oder die du gehabt hast? Und vor allen Dingen, welche Eigenschaften würdest du auch noch gerne haben, die du jetzt noch nicht hast?
Zum ersten Teil der Frage, ich würde sagen, Empathie ist sehr wichtig, Kommunikationsstärke, Durchhaltevermögen, sehr wichtig, gepaart mit dem Willen, erfolgreich zu arbeiten, also Ehrgeiz, das finde ich sehr wichtig. Ja, das ist es eigentlich. Das sind die Punkte. Das braucht man. Und wenn man das nicht hat, dann wird es sehr anstrengend in der Branche. Aber ich glaube auch in jeder Branche sehr anstrengend.
Ja, ich glaube, das potenziert sich im Vertrieb. Ja. Und was ist so ein Skill, der dir da noch fehlt oder du gerne mehr davon haben wollen würdest?
Ja, wenn ich in meiner heutigen Funktion leite ich das Unternehmen ja mit meinem Kollegen Tim zusammen. Ich würde sagen, ein bisschen mehr Geduld im Sinne von einen Kunden aufzubauen. Das hätte mir sicherlich damals ein bisschen, oder hat mir gefehlt so. Ich finde, meine Ungeduld gehört aber zum Vertrieb auch irgendwie dazu, weil man will ja den Auftrag machen.
Definitiv. Ja. Gudrun, als Vertriebler hat man ja immer so das Spannungsfeld Beruf, Familie, Gesundheit. Diese drei Ecken. Wie hast du das ausbalanciert und wie ist da deine Herangehensweise?
Im Grunde unterscheide ich gar nicht so Gesundheit ist nun schon ein extra Punkt, aber Familie und Beruf oder Freizeit und Beruf ist für mich, also ich mache heute das, wofür mein Herz brennt beruflich und ich ziehe da nicht so eine deutliche Grenze, was Vor- und aber auch natürlich Nachteile mit sich bringt. Gesundheitlich, klar, bin ich achtsam mit mir, achtsam mit meinen Kollegen und Mitarbeitern, das ist mir bisher recht gut gelungen. Mit Sport und einfach achtsam auch mal, wenn es nicht läuft. Also wenn man einfach sagt, heute ist nicht der Tag für gute Gespräche, Kundengespräche oder mit Expertinnen zu sprechen, dann macht man vielleicht mal was anderes.
Ja, ich glaube, das haben wir gemeinsam. Ich habe auch so diese krasse Trennlinie zwischen Beruf und Privatleben nicht so. Das ist für mich eher fließend, weil ich sehr viel Erfüllung in meinem Beruf finde und dann ist es für mich schwer, das klar abzugrenzen. Das ist ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein.
Ja.
Müssen wir mal meine Frau fragen, was sie dazu sagt.
Ja, können wir mal machen.
können wir mal
die Frauen fragen, genau.
Gruß geht raus an dieser Stelle. Und dein persönlicher Superskill, Gudrun, worin bist du besser als 99 andere?
Ich glaube, ich kann Menschen begeistern für eine Sache. Ich kann überzeugen. Ich bin empathisch. Ich stelle die Menschen in den Mittelpunkt. Mich interessiert wirklich, dass der Mensch, der mir gegenüber sitzt, sei es Mitarbeiterin oder Kunde, Experte. Und da bin ich sehr nah an den Menschen dran. Und ich glaube, das zeichnet mich aus.
Ja, so habe ich dich auch kennengelernt.
Würde ich so denken, ja.
Definitiv. Und in deinem täglichen Job, wie viel Zeit nimmst du dir fürs Netzwerken? Ist das für dich wichtig?
Netzwerken ist extrem wichtig, wenn man nach außen gekehrt, also sprich im Sales oder Recruiting unterwegs ist. Sicher auch in anderen Berufsbildern wichtig. Warum ist es wichtig? Ich lerne auf Veranstaltungen, auf Seminaren Menschen kennen, die besonders sind, also aus jeder Netzwerkveranstaltung nehme ich immer mindestens ein Highlight mit.
Bei dem von Absco 2?
Bitte?
Bei den Netzwerkveranstaltungen von Absco 2 Highlights
ja,
oder
ja,
mehr?
Ja, genau. Da haben wir drei oder vier.
Natürlich.
Genau. Und also ich treffe Menschen, die von meinem Wissen partizipieren können. Ich kann aber auch von dem Wissen und den Erfahrungen meiner Gesprächspartnerin partizipieren. Deswegen denke ich, ist es sehr wichtig zu netzwerken. Und heute zählt, glaube ich, auch immer noch der persönliche Kontakt, das persönliche Treffen hat eine andere Wirkung auf Menschen als über LinkedIn als Beispiel oder per Videokonferenz mit Menschen in Kontakt zu sein.
Ist das Lagerfeuer gehen, was wir immer noch in uns haben.
Ja, genau. Ja, so, also das ist einfach ein anderes Gefühl. Man entwickelt ein anderes Gefühl zu dem Gegenüber.
100%. Deswegen machen wir diesen Podcast auch in Persona und nicht über Teams oder Zoom.
Ja, das würde einfach nicht so gut funktionieren, glaube ich.
Ich glaube auch.
Und die Technik hier ist ja super.
Ja, muss man wirklich sagen. Gut, und du bist, wie ich schon vorhin gesagt habe, eine der wenigen Unternehmerinnen in der Staffing-Branche, die ihre Staffing-Firma verkauft haben. Und es gibt nicht viele, die man daher fragen könnte. Deswegen musst du uns jetzt bitte erzählen, wie war dieser Prozess für dich? Ist es erstrebenswert, eine Firma aufzubauen und zu verkaufen? Warum hast du das gemacht? Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Aus dem Nähkästchen. Also zunächst einmal habe ich es nicht alleine gemacht,
sondern
habe es mit Thorsten gemeinsam gemacht. Und Thorsten und ich haben das Unternehmen ja auch aufgebaut. Und haben unsere Skills super aufgeteilt, er im kaufmännischen Umfeld, ich im Außen, im Vertrieb. Und wir haben 2017, 2018 den Entschluss schon gefasst, unser Unternehmen zu veräußern.
Also nach circa 10 Jahren so ungefähr?
Oder? Ja, genau. Ja. Warum haben wir den Entschluss gefasst? Auch aus mehreren Gründen und die zur Entscheidung geführt haben. Einmal, dass wir beide Schicksalsschläge hatten. Zum anderen haben wir gesagt, wir möchten unser Baby, unseren Youngster, jetzt ist es ja ein Teenager, unseren Teenager, jetzt fast erwachsen, in gute Hände geben, zukunftsweisend aufstellen. Wir haben unser Gesellschafter Neuster hat uns das nicht bieten können, was wir uns vorgestellt haben. Und so haben wir uns dann entschlossen, das Unternehmen und also an den Markt zu gehen und zu gucken, gibt es einen Investor, der unser Unternehmen, so wie wir es aufgebaut haben, nämlich wertebasiert und den Menschen in den Mittelpunkt stellend, finden wir einen Investor, der das weiterentwickeln möchte und möglichst international, weil der Bewerbermarkt und überhaupt die Wirtschaft immer internationaler wird und wir sind im deutschen Markt erfolgreich unterwegs und wollten aber gerne den Youngster, den Teenager in die große, weite Welt
entlassen. Die Weltreise schicken.
Genau. So ist das, so hat es angefangen und wir haben dann, was macht man dann? Dann guckt man erstmal, dass man sein Unternehmen überhaupt, die Prozesse nochmal alles guckt, die Unterlagen vernünftig aufbereitet hat. Dann kam Corona und dann haben wir das ganze Thema gestoppt und haben irgendwann gedacht, oh Mann, das wird echt ein zähes Ringen hier oder das wird zäh. Und als wir so, man hat ja so Höhen und Tiefen im Leben, im Business, wie auch immer und auch in diesem Prozess Höhen und Tiefen. Und als wir dann gesagt haben, so, also vielleicht warten wir noch mal ein bisschen, hat uns CBL gefunden.
Ach schön.
Also wir mussten dann gar nicht mehr suchen, sondern wir sind gefunden worden und das war im Nachgang betrachtet auch echt eine super Entscheidung, das an CBL, in die Hände von CBL zu geben.
Schön. Über das Thema könnte ich noch stundenlang mit dir sprechen und ich glaube, da gibt es auch viel zu erzählen. Aber an der Stelle, wenn der oder die geneigte Zuhörerin, der zuhört und ihre Firma verkaufen will, darf die auf dich zukommen und so ein bisschen von deinem Erfahrungshorizont abknapsen?
Auf jeden Fall.
Also danke. Dann seid ihr hiermit eingeladen. Gudrun, jetzt habt ihr im Rahmen eures Unternehmensverkaufs ein Rebranding durchgeführt. Ist ja immer anspruchsvoll, so eine tolle Marke umzubranden und auf dem Zukunftsweg zu gehen. Wo steht ihr da gerade und was sind da deine Herausforderungen?
Ja, wir stehen eigentlich gerade da, dass wir 8-Bit Experts mehr in den Markt tragen wollen, uns als attraktiven Arbeitgeber platzieren wollen und die starke Marke weiterzuführen, die wir vorher schon waren. Also man denkt immer, ach, da wird einfach das Namensschild umgehangen, aber da ist noch eine Menge mehr zu tun. Da stehen wir, das ist auch meine persönlich größte Herausforderung in der Geschäftsführung, dieses Thema weiter voranzutreiben. Spagat zwischen aktueller Arbeitswelt und der alten Welt finde ich ganz interessant. Das Zusammenspiel mit meinem Co-Geschäftsführer Tim, der etwas jünger ist als ich, haben wir aber, glaube ich, schon besprochen. Neue Mitarbeiter gewinnen, insbesondere im Sales Recruiting.
Ja.
Da spielt ein bisschen mit rein die Arbeit, die du auch machst, die Staffing-Branche überhaupt attraktiver zu machen für Nachwuchskräfte und Wachstum in Dach oder Ach.
In Dach.
Die sind wir schon in Ach. Zu Ach, gestalten, organisch und anorganisch zu wachsen, um da auch nachhaltig unter die Top 10 zu kommen.
Ja. Und vielleicht erzählen noch mal ein, zwei Sätze zum Rebranding. Wie funktioniert das, wenn man eine Marke hat, die in Lündong Top 20 drin ist? Wie findet man einen neuen Namen und wie etabliert man den? Ich habe sowas noch nie gemacht.
Ah ja, das war ein sehr interessanter Prozess. Ich habe das auch zum ersten Mal gemacht. Wir haben uns mit Mitarbeitern zusammengesetzt und mit der Agentur und erstmal erfasst, was macht die Marke bis jetzt aus? Wie wollen wir gesehen werden am Markt? Wie sollte das neue Logo aussehen und so weiter? Das haben wir zusammengetragen und dann haben wir uns eigentlich immer mehr fokussiert auf das, was machen wir eigentlich? Wir vermitteln Personal im IT-Sektor und dann war relativ klar, wir wollen das auch mit dem Namen verbunden wissen und sind dann auf 8-Bit gekommen. 8-Bit, ein Byte, ist aus der...
Schön, dass du es gesagt hast.
Genau, ist auch übrigens Pionierzeit bei Zeiten der Computerspiele, als die entwickelt wurden. Und was machen wir? Eben dieses Vermitteln. Und das bedeutet für uns, wir liefern den Missing Link für unsere Kunden, also den fehlenden Baustein für unsere Kunden.
Ah, schön. Danke für die Erklärung. Was macht ein 8-Bits heutzutage besser als andere Staffing-Firmen? Was macht 8-Bits aus?
Also ich verstehe unser Unternehmen immer noch als Pionier in dem Bereich. Wir haben ja mal darüber gesprochen, was macht die Staffing-Branche attraktiver für Nachwuchskräfte. Ja. Du hast jetzt vor kurzem einen Post ja veröffentlicht, wo du geschrieben hast, dass nur einer von 10, glaube ich, sich das bewusst ausgesucht hat, in die Staffing-Branche zu wechseln. Und warum sage ich Pionier? Wir haben 2008 gegründet. Ich würde sagen, da waren wir die echten Pioniere in dieser Branche, indem wir gesagt haben, wir möchten es anders machen als alle anderen. Wir möchten nicht unsinnige KPIs aufrufen. Wir möchten den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen auf Augenhöhe agieren in alle Richtungen. Gewinn für alle Seiten produzieren und wir wollen Werte definieren und nicht nur irgendwo dann in den Schrank oder an die Wand hämmern, sondern wir wollen die auch nach innen und nach außen leben. Zu der Zeit gab es das, zumindest aus meinem Fokus betrachtet, so in der Form nicht.
Das ist ziemlich revolutionär für 2008.
Genau, 2008 war das sehr revolutionär. Das trägt uns aber bis heute auf einer sehr, sehr guten Welle. Wir arbeiten ständig daran, das zu verbessern im Austausch mit unseren Mitarbeitern. Du musst die passenden Mitarbeiter finden, die so einen Weg mitgehen wollen. In der Führung ist es, denke ich, auch ein bisschen anspruchsvoller. Aber das zeichnet uns aus. Wir haben einen Code of Conduct, wir haben das jetzt alles in einen Code of Conduct gepackt, was, glaube ich, wenige Marktbegleiter bis jetzt haben zumindestens. Und wir sind
leben weniger wahrscheinlich.
Wir sind gerade dabei, einen Supplier Code of Conduct aufzusetzen, um auch eine Verbindung zu unserem Markt, also zu Kunden wie auch Zulieferer oder Experten weiter zu vertiefen und zu sagen, das ist so, wie wir eigentlich sein wollen als Unternehmen und so, wie wir arbeiten. So, und das macht uns insgesamt als Dienstleister schon besonders, wobei ich auch sagen muss, viele unserer Marktbegleiter haben in den Jahren dann auch nachgezogen und haben dann entdeckt, oh, der Mensch, weil wir arbeiten nur mit Menschen, ist vielleicht doch eine interessante Komponente in dem Ganzen. Das muss man schon fairerweise eingestehen, aber ich glaube, wir haben durch unsere Pionierarbeit gutes Know-how und das macht uns einfach besonders. Wir haben eine geringe Fluktuation, wir sind nah an unseren Kunden dran, wir haben uns auf die IT fokussiert, bringen da ein ganz gutes Verständnis mit. Und ich glaube, eben dieser tägliche Anspruch, Gewinn für alle Seiten zu produzieren, das macht uns besonders.
Heißt das, ihr habt kein Nachwuchsproblem, weil ihr 2008 schon auf New Work gegangen seid? Recruitment no problem? Mitarbeiter ohne Ende?
Sehr gut. Nee, haben wir natürlich, wie alle anderen auch. Also wir haben natürlich Nachwuchsprobleme. Wir haben schon auch die Herausforderung, gute Sales und Recruiter zu finden, die auch das Durchhaltevermögen mitbringen, um in der Branche Fuß zu fassen. Und wir haben auch, so stelle ich es zumindest fest, immer wieder die Herausforderung, Menschen zu finden, die wirklich so ein wertebasiertes Unternehmen eigenverantwortlich arbeiten wollen und auch in diesen großen Freiheiten, die man bietet, sich auch zurechtfinden. Mhm. Ja, also in den Leitplanken auf dem Spielfeld, was man zur Verfügung stellt, das ist in unserem Fall das Wertesystem, dort eigenverantwortlich zu arbeiten, das kann halt nicht jeder. Deswegen glaube ich, fällt es uns auch nicht ganz so leicht, neue Mitarbeiter zu finden. Wobei man jetzt auch gerade merkt, der Markt verändert sich ein bisschen.
Ja, ist ein bisschen was. Bisschen mehr Kandidaten am Markt.
Genau.
Aber ich denke, von der Führung ist es immer auch, ich meine, ich komme ja aus Hays und da hat man relativ schnell Führungsverantwortung übernehmen dürfen, aber die Leitplanken waren halt so eng gesetzt, dass man in engen Leitplanken lässt sich es einfacher führen, nicht unbedingt richtiger, aber einfacher führen, als wenn es große Leitplanken, weil da muss man situationsbedingt und personenbedingt führen und das ist schon anspruchsvoll. Das kann man nicht nach 2 Jahren Vertrieb.
Das kann man nicht, nee, aber muss ja schon sagen, Hays, so wie ich Hays zumindest wahrnehme oder was man am Markt hört, hat ja wirklich gute Ausbildung in dem Bereich, wo sich wir, glaube ich, inklusive auch noch ein bisschen verbessern können.
Wollte ich gerade fragen, was könnt ihr da nicht gut oder was müsst ihr noch besser machen? Bisschen Selbstkritik.
Ja, genau. Also Trainings sicherlich noch besser aufsetzen. Ich glaube, das ist das enger führen, vielleicht tatsächlich, was du gesagt hast, ne? Durch Vormachen den Menschen zeigen, wie es funktioniert. Mhm. Das sind so die Dinge, die ich glaube, wo wir ein bisschen besser werden könnten.
Gibt es noch was zu tun?
Ja, Gott sei Dank.
Sehr gut. Wenn wir ein bisschen über die Branche sprechen und über unsere Staffing-Branche, gut, und ich habe so die Vision, dass wir eine Traumbranche für den Absolventen oder den, in unserem Fall, wir sind ja beide Lehrlinge gewesen, Lehrlingsabsolventen werden sollten. Warum sind wir das noch nicht? Wie müssen wir uns als Branche verändern? Was müssen wir tun? Top 3.
Also am Ruf der Branche arbeiten, glaube ich. Würde ich mal sagen, als erstes mehr Sichtbarkeit noch an in Universitäten, Hochschulen, Ausbildungsberufen, wie auch immer. Top 3, sagst du, da muss ich ja noch einen haben. Aber das ist es eigentlich im Wesentlichen, dass wir sichtbarer werden und dass wir mit den Menschen einfach anders umgehen.
Ja, das sind ja 2 Punkte auf jeden Fall, die auch auf der ABSCO-Agenda groß mit draufstehen, für die wir uns einsetzen. Ja. Und wenn du jetzt unsere Branche in der Zukunft siehst, was sind so, wir müssen nicht 3 Punkte sein, aber was sind die Herausforderungen, die du siehst und die für dein Unternehmen dann natürlich auch eine Herausforderung sind?
Fachkräftemangel, würde ich sagen, ist ein Thema. Technologischer Wandel, großes Thema. Veränderte Arbeitskultur, also diesen Spagat hinbekommen zwischen den Alten und dem Neuen, ohne die Flexibilität der Mitarbeiter beschränken zu wollen, aber auch eben die Bedürfnisse des Unternehmens nicht hinten rüberfallen zu lassen, ist eine große Herausforderung, ja, unser ganzes Rechtssystem, regulatorische Anforderungen, die gestellt werden von der Bundesregierung.
Gerade im freiberuflichen Projektgeschäft.
Finde ich sehr schwierig und herausfordernd ist sicherlich auch, dass der ein starker Wettbewerb unterwegs ist. Und dem muss man sich natürlich mit neuen Ideen, neuen Lösungen stellen.
Ja, kleiner Exkurs, siehst du da eine Lösung für freiberufliches Projektgeschäft in der Zukunft? Muss jetzt nicht diese Bundesregierung sein, denkst du, die nächste wird schaffen, nachdem es die letzte und die vorletzte schon nicht geschafft hat?
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, da müssen wir als Branche auch präsenter sein und gemeinsam auch mit den ganzen freiberuflichen Kapazitäten, die es gibt, auch nochmal die Wichtigkeit hervorheben. Wir sind ein Wirtschaftsfaktor. Du hast das, glaube ich, jetzt vor kurzem mal das Getriebeöl genannt.
Genau, ja.
Das ist einfach für Deutschland, fürs Weiterkommen, für die Digitalisierung im internationalen Wettbewerb wichtig. Ob es die nächste Bundesregierung, wie immer die aussehen mag, hinbekommt, ich hoffe es. So ist es halt sehr, sehr schwierig.
Ja,
und da sind die Nachbarländer von uns, denke ich, besser aufgestellt.
Definitiv. Also wir setzen uns ja auch bei ABSCO für Political Lobbying ein und in den 3 Jahren, wo ich jetzt aktiv bin, habe ich mir das Thema auch angeschaut, zusammen mit ADSW und Carlos Frischmuth. Es ist wirklich ein sehr verworrenes, es ist ein gordischer Knoten, der nicht sehr leicht zu durchtrennen ist. Da müssen wir alle zusammenspannen.
Ja.
Das reicht nicht nur Lippenbekenntnisse da zu machen. Wir müssen die Politiker erstmal erklären, was freiberufliches Projektgeschäft bedeutet und dann die Relevanz für die Industrie und auch für den Wirtschaftsstandort erklären.
Ja, vielleicht wird es auch so ein bisschen vermischt, ne? Die Zeitarbeit, klassische Zeitarbeit, ja, mit dem Freelancing.
Definitiv. Also ich rede ja mit vielen Politikern, also ich müsste jetzt mal schätzen, aber ich glaube 2 von 10 wissen, was Freiberuflichkeit bedeutet.
Ja.
Oh. 8 von 10 wissen das nicht und sagen dann, die armen Freiberufler, warum haben die keinen Festanstellungsvertrag? Dem müssen wir helfen.
Genau, ja. Das ist es eben, ne? Und wenn du auf die klassische Zeitarbeit guckst, und da ist ja auch viel, viel falsch gemacht worden. Ich glaube, deswegen ist die Branche auch in dem Ruf unterwegs, mit dem wir gerade zu kämpfen haben. Ich sag mal, in der IT, also da, wo wir unterwegs sind, IT-Digitalisierung, da kann man nicht davon sprechen, dass da die Löhne zu niedrig sind, die Stundensätze.
Auf keinen Fall. Letzte Frage zur Branche. Gudrun, wie siehst du die Staffing-Industrie in 20 Jahren? Was hat sich da einschneidend verändert?
Der Ruf hat sich natürlich geändert. Wir sind ein Sog für junge Talente, die gerne in der Branche arbeiten, die das großartig finden, Menschen mit Menschen zu verbinden, die sich der Herausforderung stellen, den richtigen Menschen für den Kunden zu finden, was ja einmal eine fachliche Komponente hat, aber vielmehr eine Sozialkommunikationskomponente hat, dass wir davon wegkommen, dass man sowas hört wie Sklavenhandel oder moderner Menschenhandel, solche Geschichten, aber dass wir einfach eine Branche sind, die eine Wahrnehmung hat an unserem Markt und wo die Leute gerne starten. So.
Der Zukunftsvision schließe ich mich gedanklich und bildlich gerne an. Ja? Das ist eine schöne Vision. Aber jetzt auf das Thema, was sind so die Veränderungen für unsere Staffing-Branche? APO, MSP, Digitalisierung und so weiter. Was denkst du, ist da der Top-Veränderungstreiber?
Ich glaube, AI als Unterstützung im Tagesgeschäft ist ein Treiber, der wird uns ganz viel Arbeit, die man nicht so gerne macht, abnehmen. So, also man muss als Unterstützung sehen. Und das sagen wir nochmal, was hast du noch gefallen?
MSP, APO, also das Managed Service Provisioning von Großunternehmen, die dann für einen Kunden das komplette Sourcing übernehmen, was ja sehr stark in England und Niederlanden ist, aber noch nicht so stark bei uns.
Findest du nicht so stark bei uns?
Nein, gar nicht.
Noch nicht?
Die Marktraten sind unterdurchschnittlich in Deutschland.
Okay, aber jetzt nochmal deine Frage. Was wolltest du wissen?
Also ich sag mal, als wir jung waren, haben wir alle mit dem Telefon mit der Wählscheibe bei meiner Oma telefoniert. Ja. Heutzutage haben wir alle Handys und sind vernetzt. Was ist das Handy für die Staffing-Branche in der Zukunft? Was wird es sein? Wie wird sich der Arbeitsalltag so verändern, dass keiner es mehr glauben wird, dass du irgendwann mal mit einem gelben Buch durch die Gegend gerannt bist?
Ja, dafür AI wird uns da ganz schön unterstützen, was zum Beispiel das Thema Kaltakquise angeht.
Mhm.
Es ist für mich sehr befremdlich, muss ich schon zugeben, dass eine Maschine sozusagen die Kaltakquise für Unternehmen übernehmen soll. Und Termine vereinbart und dann letztendlich ein Unternehmen platzieren kann. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was kommt.
Okay, dann sind wir gespannt. Wir machen dann 20 Jahren nochmal einen Podcast.
Ja, okay. Was glaubst du, was kommt?
Was denke ich? Also viele Sachen, die du gesagt hast, kommen definitiv. Ich glaube, unser Rollenbild, die Struktur unseres Geschäfts wird sich mutmaßlich verändern. Also die Rollenaufteilung, Consultant, Recruiter und wie das alles funktioniert, das wird es so nicht mehr geben. Ich glaube, von unserem heutigen Tagesgeschäft werden wir noch 20% machen und die anderen 80% sind komplett andersartig strukturiert, organisiert im Workflow. Also dieses, was du und ich gemacht haben, so 360 oder 180, Kunde anrufen, Job qualifizieren, Kandidaten finden, Matching, Kundeninterview, Vertragsmanagement, das ist so,
wie das Fax oder der Teleprinter, als wir in der Ausbildung waren, es wird es so nicht mehr geben.
Ja, das kann ich unterschreiben, genau.
Gut, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Jetzt würde ich gerne mit dir, liebe Gudrun, die Schnellfragerunde machen. Ich stelle dir Fragen zu deiner Person, zu deiner Firma und der Branche. Du antwortest mit Ja, Nein oder den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Kurz, prägnant zur Sache, kein Sales-Bullshit.
Okay.
Okay.
Das kann ich gut.
Work-Life. Gut. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Geh nie mit leeren Händen.
Wohin?
Geh nie mit leeren Händen die Treppe rauf, vom Kunden raus.
Ah, okay. Okay, ich verstehe. Für welche Vertragsart schlägt dein Herz? Contracting, Perm oder Temp?
Contracting.
Warst du jemals Top-Biller in deiner Firma?
Nein.
Bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Intrinsisch.
Bist du ein Hunter oder ein Farmer?
Hunter.
Nice. Zu deiner Firma, remote oder im Office?
Sowohl als auch, 2:3.
2:3. 2:3 für remote oder für Office?
Achso, nee, 2 Tage Office, 3 Tage remote.
Okay, und bleibt es auch so?
Ja.
Gut. Was steht bei eurer Firma an erster Stelle? Qualität, Zeit oder Kosten?
Qualität, Zeit, Kosten.
Ah, das gilt nicht.
Achso. Qualität.
Alles klar. Wie siehst du eure Kultur? Modern, zeitgemäß oder altmodisch?
Modern.
Und seid ihr eher zurückhaltend oder progressiv?
Zurückhaltend.
Um Unternehmenswachstum zu generieren, Buy oder Build?
Sowohl als auch.
In der Branche, was ist denn dein Lieblings-Recruitment-Spruch? Meiner ist zum Beispiel Never Assume.
Was ist mein Lieblings? Habe ich keinen.
Hast du keinen?
Habe ich keinen.
Wie Up or Out oder?
Nee. Phrasendreschen bin ich so gut.
Nee?
Nee.
Dann dein Spruch ist Only Real Talk.
Ja, genau.
Was ist das größte Missverständnis über die Staffing-Branche?
Dass wir Menschenhandel betreiben.
Ist unsere Branche ein Baby, ein Kleinkind, jugendlich, erwachsen oder ein Rentner?
Junger Erwachsener.
Und sind wir in der Branche kompetitiv, kollegial oder cutthroat?
Also ich würde sagen kollegial.
Schon. Hat sich das geändert?
Ja.
Es war eher kompetitiv, oder?
Ja.
Also ich bin kompetitiv geprägt worden. Unterhalte ich nicht mit den Michael Page-Leuten, unterhalte ich nicht mit den Leuten.
Nee, das hat sich geändert.
Genau.
Also dank der Arbeit von EBSCO auch.
Ja. Kriegst ein Sternchen, gut drin. Und in der Branche sind wir underpaid, rightly paid oder overpaid?
Rightly paid.
Okay. Mit Grimasse. Wie soll ich das deuten?
Ah ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage.
Deswegen habe ich sie gestellt.
Da würde ich auch fast sagen, sowohl als auch. Also dann kann schon ganz schön viel Geld in der Branche verdienen. Und das ist die Frage, ob das dann irgendwann, also wo ist da, aber das der, also wo ist da der, wird muss fast, man Deckel nicht, der, wo ist das Fass erreicht?
Fast
also,
philosophisch, gell?
Ja, genau.
Also wenn man genau. sechsstelligen Deswegen, Betrag redet, dann verdient man schon viel, aber manche Leute denken, es ist immer noch wenig.
Ja. Also ich denke, es ist okay.
Okay, danke. Nach der Schnellfragerunde ist es eigentlich Schluss an dieser Stelle, aber da du leider die einzige von den 18, aus der ersten Staffel habe ich 18 Teilnehmende und du bist die einzige Frau und ich habe versucht, mehr dabei zu haben, aber es gibt einfach wenige Frauen im C-Level, im Staffing und mir persönlich liegt das Thema ED&I ja sehr an Herzen und dir auch und deswegen lass uns nochmal eine Lanze für die Frauen im Staffing-Beruf brechen.
Nee, das ist schade, dass ich die einzigste Frau bin.
Ja.
Das wundert mich ein bisschen. Ich dachte, es wären mittlerweile mehr in Führungspositionen, in verantwortungsvollen Positionen. Für 8-Bit gilt das insofern nicht, weil wir immer 50-50 besetzt waren in der Geschäftsführung. Mann, Frau in der Kombination, das Unternehmen aufgebaut haben, jetzt weiterführen, in Management 50-50 sind. Das bringt uns sehr viel, glaube ich, diese unterschiedlichen Sichtweisen. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich glaube, dass es Frauen grundsätzlich immer noch sehr schwer gemacht wird, in der IT-Branche oder insgesamt Fuß zu fassen in Führungsetagen, weil wenig Verständnis aufgebracht wird. Der größte Karrierekiller in Deutschland ist immer noch ein Kind zu bekommen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Hat sicherlich mit politischen Rahmenbedingungen zu tun, hat was mit der Sicht der Gesellschaft auf das Thema zu tun. Aber da wird es Frauen schon sehr schwer gemacht. Man droht immer noch eben in diese Altersarmut zu verfallen, was für ein Land wie Deutschland einfach, finde ich, ein Unding ist, dass das so ist. Wird immer groß angeschaut, wenn ich das sage. Mit wem will ich mich vergleichen? Also wir sind immer noch eines der reichsten Länder der Welt. Und dann muss ich mich auch mit anderen messen, die ähnlich unterwegs sind und die deutlich weiter sind als wir.
Ja.
So, und das ist eine meiner Missionen, das natürlich nachhaltig zu verbessern. Und ich würde uns als sehr, sehr familienfreundliches Unternehmen darstellen wollen. Oder so sehe ich uns einfach in dem Metier. Also bei uns gibt es zum Beispiel gar keine Hunde im Office. Das ist einmal dem geschuldet, weil ich eine Tierhaarallergie habe und drohe, so Erstickungsanfälle zu bekommen. Aber es ist auch, ich finde das Bild, und das haben wir auch schon immer gemacht, viel schöner, wenn mal eine Kinderbetreuung nicht funktioniert, dass man ein Kind auch mal mit ins Büro bringen kann. Und es gibt bei uns Kinder, die bei uns durchaus sozusagen tolle Porträts hinterlassen haben, Akten geschreddert haben oder so. Na, wie man dann so Kinder eben beschäftigt. Und dieses Bild würde ich halt weitertragen wollen, dass es einfach ein familienfreundlicheres Miteinander gibt, damit wir nicht so wie jetzt gerade dastehen in Zukunft oder die zukünftigen Generationen sagen, oh, ey, die Boomer gehen alle in Rente und wir sind viel zu wenig, wer soll das denn alles bezahlen? Aber da muss es halt einfach attraktiv sein, Kinder zu bekommen.
Ja. Ich denke, wenn wir die Frage von vorhin mit der verbinden, ist es auch eine Sache, die sehr wichtig für unsere Branche ist, mehr gleichberechtigt zu sein und mehr Leute mit auf die Reise zu nehmen und nicht auszuschließen. Wir haben ja in einem unserer 7 Säulen bei EBSCO ED&I, Equality, Diversity, Inclusion, also Leute embracen, mitnehmen auf die Reise und nicht ausschließen. Und ich mache ja viele Webseminare zu KI, zu Sales, zu Vertrieb. Aber was ich an Rückmeldungen über LinkedIn bekomme, wenn ich EDI-Formate, Women in Recruitment, ja, ich habe es mir nicht ausgedrückt, ich soll es mir vielleicht mal ausdrucken.
Ja.
Was willst du damit? Wieder unqualifizierte Frauen, die mir einen Job wegnehmen. Also ich habe da wirklich krasse Responses bekommen. Ja. Und da ist definitiv noch einiges zu tun in unserer Branche in Deutschland. Da ist es England wesentlich weiter, was das Thema angeht. Also auch sowas wie Neurodiversität. Ja, ich bin Legastheniker. Auch mit Legasthenikern kann man arbeiten. Ja, man muss halt akzeptieren, wenn ihr eine E-Mail von mir bekommt oder einen LinkedIn-Post bekommt, dass die manchmal sehr kryptisch sind. Jetzt werde ich hier gerade angelächelt. Bekomme ich öfters, aber muss man damit umgehen können. Ja, und das ist eine wichtige Geschichte. Vielleicht können wir da ein bisschen in der Zukunft zusammenarbeiten, Gudrun. Können wir uns gleich beim Kaffee noch unterhalten.
Ich hätte so ein paar Ideen. Auf jeden Fall Respekt und Wertschätzung, vor allen Dingen auch dem Anderssein gegenüber, bringt einem sehr viel weiter, wie immer in der gleichen Masse zu schwimmen, ist irgendwann auch ziemlich langweilig. Und ich glaube, es scheitert häufig an Respekt und Wertschätzung.
Ja, und dem kann man nur mit Erfahrung entgegensetzen, ne? Weil ich komme auch aus einem sehr konservativen oberbayerischen Umfeld. Da gab es keine Farbigen, da gab es keine Homosexualität und was da immer kolportiert wurde. Die haben das nicht böse gemeint, ja, meine Kumpels, die wussten es einfach nicht, die haben es nicht anders erfahren. Und wenn man mal die Welt bereist und schwule oder homosexuelle Freunde hat oder farbige, dann sieht man, dass es Menschen sind und die auch nur eine Meinung und einen Background haben. Und dann kann man mit den Leuten auch umgehen und Freunde werden und zusammenarbeiten. Also deswegen ist es sowas wie EBSCO auch wichtig, weil so kann man unterschiedliche Erfahrungen sammeln, die einen vielleicht gerade noch fremd und vielleicht auch ein bisschen unheimlich erscheinen, ja, dann kann man diese Vorurteile abbauen und Neues dazulernen.
Ja, es ist also eine Frage des Mindsets und es ist auch, was du gerade richtigerweise gesagt hast, die Angst vor dem Unbekannten. Also Menschen mögen keine Veränderungen und Menschen haben tatsächlich Angst vor unbekannten Sachen. Und das ist, glaube ich, immer noch nicht weg.
So. Nee, ist nicht gut. Vielen Dank auch nochmal für diesen Exkurs. Gudrun, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du heute Gast bei Recruitment on the Road warst.
Ja, sehr gefreut. Sehr gerne hier in München, in schönen München, liebe ich.
Ja, ich auch. Spannende Einsichten und spannende Themen, liebe Gudrun, die ich mit dir noch beliebig lang vertiefen könnte. Leider sind wir jetzt schon am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du heute hier warst. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder. Lasst gerne eine positive Bewertung da und folgt uns. Tschüss. Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.